digitale Gesundheitsgespräche. Reingehört. Coach K spricht mit der, dem und dir im Podcast Hauptsache gesund. Dreh auf den Digitalfunk. Als Coach, Sportwissenschaftler und systemischer Berater spreche ich mit Menschen aus der Gesundheitsbranche, aus dem Sport und der Medizin und mit Menschen, die etwas zu erzählen haben. Hauptsache gesund. Heute geht es um Kinderschmerztherapie, die eigene Lösung finden und palliative Begleitung. Ja, hallo, ich bin der Sebastian Kramm. Ich habe ja einen eigenen Podcast und heute darf ich hier in Hamburg sitzen bei der Maite. Du bist sogar Frau Doktor.
Ja.
Maite, vielleicht zu Beginn, auch für die Hörer, sag doch einmal, wer bist du eigentlich und was machst du genau?
Ja, ich bin Maite Hartwig, ist richtig, ich bin Doktor, ich bin promoviert.
Ja.
Ich bin Kinderärztin und spezialisiert auf dem Gebiet Kinderschmerztherapie und Palliativmedizin. Ich bin hier in Hamburg niedergelassen und habe eine eigene Praxis. Die Praxis nennt sich die Delphin Kids.
Mhm.
Jetzt kann man ja sagen, naja, Delphin, was soll das denn? Wieso heißen die denn so? Ich habe die Praxis übernommen von einem ärztlichen Kollegen, der in Rente gegangen ist. Und diese kreative Idee zu dem Namen hatte tatsächlich er. Und Delphin steht für die eigene Lösung finden.
Die eigene Lösung finden? Mhm. Ach, okay, Delfin, im Sinne von Delfin dann. Okay.
Genau, ja.
Ah, ist eine Abkürzung und gleichzeitig
richtig.
Beschreibt aber auch das Tier?
Ja, so. Genau, ja. Also sozusagen das Tier ist sozusagen unser Maskottchen, unser Logo.
Okay.
Ja, aber es hat eben auch diesen Hintergrund, dass eben jeder Buchstabe für etwas steht.
Ja, spannend.
Und Kinderschmerztherapie eben sehr vielfältig ist, sehr individuell auch ist. Trotzdem wir natürlich in der Medizin ja viel mit Standards und Leitlinien arbeiten, es ist trotzdem, versuchen wir sehr individualisiert zu arbeiten. Und da das Thema an sich sehr komplex ist, sind auch die Lösungen für die einzelnen Patienten bzw. Familien komplex. Und jeder muss halt seine Lösung finden für sein Thema und deswegen heißt es so.
Und deshalb dann auch individualisiert.
Genau.
Und wenn du jetzt zu Beginn sagst, Schmerztherapie und Palliativmedizin, wir sind jetzt im Podcast Hauptsache gesund.
Ja.
Die Kinder, die du jetzt betreust, die du behandelst, die sind krank. Oder?
Ja, die sind krank, wobei Krankheit ja, das ist ja eine sehr komplexe Definition.
Okay.
Krankheit bezieht sich ja nicht nur auf den körperlichen Aspekt, sondern eben auch auf den psychischen und den sozialen tatsächlich. Wir arbeiten unter diesem Leitgedanken des biopsychosozialen Modells, wo wir eben sagen, dass das alles zusammengehört. Also es gibt natürlich Schmerz, der ist begründet, weil ich mir ein Bein breche oder eine Blinddarmentzündung habe. Aber es gibt eben auch viel Schmerz und das ist mehr der Schmerz, mit dem wir uns beschäftigen, der chronisch ist, der eben lange geht, der über Monate, manchmal über Jahre geht, wo Kinder und gibt natürlich das auch bei den Erwachsenen, ne, viele, viele diagnostische Maßnahmen schon hinter sich gebracht haben und eigentlich keine organische, den Schmerz erklärende Ursache gefunden werden konnte. Aber die haben ja trotzdem Schmerzen.
Ja?
Ja, okay. Und bei manchen gibt es eine organische Ursache, aber dann ist immer die Frage, inwieweit steht die mit dem Schmerz überhaupt in Verbindung? Und gerade beim chronischen Schmerz gibt es da keine Proportionalität zwischen Grunderkrankung und Schmerz. Das heißt, auch wenn ich ein Rheuma zum Beispiel habe, ist es nicht so, dass die Menschen, die schlimmes Rheuma haben, die schlimmen Schmerzen haben und die, die wenig Rheuma haben, die wenigen Schmerzen.
Okay.
Also das ist nicht zwingend miteinander verbunden. Ja. Und wir kümmern uns eben um das Symptom Schmerz, ja, nicht so sehr um eben die Grunddiagnose Rheuma, das macht der Rheumatologe, aber wenn eben jemand dann viel Schmerzen hat, sei es mit oder ohne organische Grunderkrankung, dann gucken wir eben, was können wir da tun.
Und ja, Schmerz ist für mich jetzt, ich habe jetzt in der Küche eine Tomate geschnitten und schneide mir den Finger, das tut weh kurzfristig, ich habe eine Wunde, die wird behandelt mit einem Pflaster und du beschreibst das ja gerade auch bei Kindern dann, dass es sehr diffus ist, weil ich ja den Schmerz gar nicht beschreiben eventuell kann. Also beschreiben kann ich ihn schon.
Ja, aber ich kann ihm keinen organischen Schaden beispielsweise zuordnen. Genau, wir unterscheiden ja so ein bisschen Akutschmerz und chronischer Schmerz. Akutschmerz wäre eben genau das, was du jetzt beschrieben hast. Das heißt, ich schneide mir in den Finger, da ist eine Wunde, das tut weh und in dem Moment, wo es wieder zugewachsen ist, tut es eben nicht mehr weh. Das kennt jeder, damit kann auch jeder umgehen, weil es irgendwie klar ist, woher kommt das? Oder ich breche mir einen Arm, jeder sieht, oh ja, dem tut der Arm weh, weil der Arm gebrochen ist. Wenn der Arm wieder zusammengewachsen ist, ist es wieder gut. Ja. Aber beim chronischen Schmerz ist das eben genau das nicht so. Das kann sein, dass zum Beispiel mein Arm gebrochen war und dann sagt der Radiologe und der Orthopäde, super, alles wieder zusammengewachsen, aber der Arm tut mir immer noch weh. Warum ist das so? Wie kann das sein? Und das ist für viele auch schwer zu verstehen, wieso dann Akutschmerz auch...
Ja, Maite, du hast gerade nochmal von dem Thema Schmerz gesprochen. Ich kann dem Schmerz keine Ursache zuweisen. So habe ich es jetzt verstanden.
Also genau. Also nicht unbedingt ein Organschaden bestimmen. Okay. Genau. Und trotzdem ist er da. Wir betiteln das als funktionellen Schmerz. Also ich kann ja auch Rückenschmerzen haben und der Orthopäde sagt, alles ist in Ordnung. Oder ich habe Bauchschmerzen, aber ich habe keine Fructose- oder Laktoseintoleranz. Ja, und dann wird es halt oft schwierig. Ja, wie betitelt man das? Und das würde man dann eben als so einen funktionellen Schmerz betiteln. Das heißt eben, die Funktion ist irgendwie nicht so ganz in Ordnung. Also es macht mir Beschwerden. Aber eigentlich ist von den Werten, die ich bestimmen kann, alles okay. Ja.
Und ist das nicht gerade für Kinder total schwierig? Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass ja in meinem Umfeld auch Familie, also das ist ja auch belastend für das Familiensystem, du sprachst ja davon, das auch ganzheitlich zu sehen, dass ein Kind eben sich mitteilen möchte wahrscheinlich, den Schmerz beschreiben oder zumindest mal sagen möchte, was ist denn da jetzt los, fühlt sich vielleicht nicht richtig, ist ja ganz schlimm. Und die Familie muss ja dann auch lernen, damit umzugehen. Und
genau.
Also, wie kann ich mir dann deine tägliche Arbeit vorstellen?
Also tatsächlich erstmal machen wir sehr viel Schmerzedukation. Also es ist eben genau die Situation. Vielleicht gibt es einen 7 Jahre alten Jungen, der sagt jetzt seit einem Jahr immer wieder, ich habe Kopfschmerzen. Da geht man natürlich erstmal zum Kinderarzt und der untersucht, sagt alles in Ordnung. Dann geht man wieder nach Hause, dann geht man da wieder hin. Dann sagt man, na gut, wir machen mal Blutabnahme und Augenarzt und vielleicht auch mal MRT und es ist alles in Ordnung. Und dann sagt die, ja, aber jetzt habe ich ja immer noch Schmerzen, was mache ich denn jetzt? Und dann zucken natürlich auch viele andere Ärzte die Schultern und sagen, naja, aber ist ja organisch alles in Ordnung. Ja. Und das sind dann eben die Familien, die zu uns geschickt werden, weil eben im Rahmen von so einer chronischen Schmerzsymptomatik bei Kindern das ganze Familiensystem betroffen ist. Und die Eltern machen sich Sorgen, wird was übersehen, ist mein Kind schwer krank und alle Ärzte sind blöd und haben es nicht gefunden. Dann kommt es ja dazu, wenn ein Kind immer Schmerzen hat oder häufig Schmerzen hat, fehlt es in der Schule vielleicht, gibt es Druck von der Seite oder fliegt es aus dem Fußballverein, weil es immer wieder das Training verpasst. Also das macht ja richtig Stress, also in ganz vielen Bereichen. Und das heißt, die Familien kommen oft sehr verzweifelt zu uns und berichten eben über all das. Und dann ist unsere erste Aufgabe erstmal so ein bisschen tatsächlich dem einen Namen zu geben. Also zu sagen, ja, es gibt zum Beispiel diesen funktionellen Bauchschmerz oder es gibt einen Spannungskopfschmerz oder so. Und erstmal zu erklären, dass es das überhaupt gibt und wie das so zusammenhängt. Ja, also was Schmerz überhaupt ist, dass es eine Wahrnehmung ist, die im Gehirn stattfindet, ja, aber der sich auch verselbstständigen kann, gerade im Anschluss an ein Akutereignis, dass es sowas wie gibt wie ein Schmerzgedächtnis und wie damit umzugehen ist. Also ganz viel ist, also erstmal die ganzen Dinge sichten, das auch mit den, also ganz lange Anamnese besprechen, dann eben Schmerzedukation, denen darüber erzählen und dann gucken, okay, was könnte jetzt hier hilfreich sein, eben basierend auf dem biopsychosozialen Modell. Beispiel Kopfschmerzen, gibt es zum Beispiel Verspannungen, gibt es Blockaden, hilft eine Krankengymnastik oder eine Osteopathie, gibt es vielleicht aber auch soziale Stressfaktoren, ist vielleicht auch irgendwie schulisch was nicht gut läuft oder gibt es familiäre Belastungen. Ich meine, das kennen wir Erwachsenen ja auch, wenn wir ganz viel Stress bei der Arbeit haben, da viel los ist oder wir haben Zoff mit einem Kollegen, dann ist das natürlich auch was unsere Gesundheit beeinflusst und wo wir auch mal sagen, wir haben Kopfschmerzen oder so. Und ja, das spielt da ja alles mit rein.
Ja, also je mehr du darüber sprichst, umso klarer wird das jetzt für mich. Also erstmal, Stress ist ja nicht per se immer negativ.
Genau, so, richtig.
Es gibt ja auch positiven Stress. Also ja, jetzt klar. In 100 Meter, wir haben ja gerade die, ich glaube, das ist eine Europameisterschaft in der Leichtathletik. Also genau. Wenn ich jetzt keinen Stress habe, komme ich ja gar nicht aus dem Startblock
raus. Richtig, ja, das ist auch was ganz Gutes, ne?
Ja, genau, genau. Jetzt beschreibst du es ja, dass da etwas auf mich einprasselt, zu viele belastende Situationen, die dann vielleicht sogar dafür so sorgen, dass ich ja auch mich in einer stressigen Situation dann befinde.
Genau.
Ja. Und das dann erklären muss. Und jetzt vielleicht nochmal die Frage, weil du sagst ja Schmerztherapie und auch Palliativ, also es gibt dann auch Kinder, die versterben.
Ja,
gibt's auch. Begleitest dann Kinder oder?
Also tatsächlich gibt es einen Überschneidungspunkt zwischen Schmerztherapie und Palliativmedizin. Wir haben jetzt natürlich irgendwie viel von diesen funktionellen, nicht unbedingt vielleicht organisch bezogenen Schmerzen gesprochen. Aber natürlich gibt es auch Kinder, die einen chronischen Schmerz haben, weil sie eine schwere Entwicklungsstörung haben. Ja, Sauerstoffmangel unter Geburt, Hirnschädigung, Spastik, ja, im Rollstuhl sitzen, sich verbal nicht mitteilen können, die eben ja aufgrund der Spastik, der ganzen muskulären oder muskuloskeletalen Veränderungen da große Beschwerden haben. Die haben natürlich auch chronische Schmerzen, aber da gibt es natürlich auch eine klare somatische Zuordnung und die betreuen wir natürlich auch und deswegen ist es auch so gut, dass ich eben auch im Hospiz hier tätig bin, gemeinsam mit anderen Kollegen, dass wir da enge Vernetzungswege haben. Es gibt hier in Hamburg auch das Kinderpalliativteam, die eben schwer lebenslimitiert erkrankte Kinder in Krisensituationen oder eben in weit fortgeschrittener Erkrankung zu Hause aufsuchen und diese unterschiedlichen Institutionen oder ja Einrichtungen, die machen es natürlich möglich, diese Kinder sehr gut immer angepasst an ihr Krankheitsstadium zu betreuen. Ne? Also entweder reicht eine ambulante Schmerztherapie oder es braucht eben eine ambulante Palliativversorgung oder es braucht eben auch mal ein Hospiz. Ja, und da ist auch die Vernetzung ganz wichtig und gut.
Das kann ich mir vorstellen, da wirken ja viele Kräfte und verschiedene Menschen dann unter Fakultäten dann drauf. Ein Palliativ übersetzt bedeutet nochmal?
Lebenslimitiert erkrankt.
Lebenslimitiert erkrankt, weil Kinder grundsätzlich genau. Ja gesund und munter zur Welt kommen sollten.
Ja, sollten, aber es ist halt nicht immer so, ne?
Also. Wie viele Kinder kommen denn unter der Geburt?
Weiß ich nicht. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Erkrankungen in diesem Bereich. Es gibt sozusagen die ganzen genetischen Defekte. Ja, da kommt uns natürlich erstmal vielleicht so Trisomie 21, das Down-Syndrom. Ja, okay. Die Kinder haben ja eine sehr gute Lebenserwartung, aber da gibt es ja auch ganz andere, wie den Trisomie 13, 18, die sehr viel mehr Schwierigkeiten haben und dann oft zeitnah versterben. Aber wir wissen es auch oft nicht. Also es gibt auch immer wieder die Situation, dass sozusagen der Pränataldiagnostiker sagt, so schwerwiegende Erkrankung, Kind wird nicht lebensfähig sein. Und dann kommt das Kind zur Welt und ist doch erstmal lebensfähig und braucht ja dann auch eine Betreuung. Und auch die Eltern brauchen ja eine Betreuung. Und das muss ja auch sichergestellt werden. Und das wird es dann eben über diese Institutionen und diese Teams.
Und dafür gibt es ja nicht nur die Teams, sondern auch dich dann?
Dafür gibt es auch mich, genau, und die Zusammenarbeit eben.
Ja. Ja, natürlich, klar. Nur es muss ja auch es ist ja auch eine belastende Situation, mit Kindern dann zu arbeiten.
Ja, also man arbeitet ja auch immer mit den ganzen Familien, okay, ne? Also weil zu den Kindern gehören ja Eltern und gerade bei den Kindern, die eben sehr schwer erkrankt sind, lebenslimitiert erkrankt sind, da stellen sich ja dann auch so Fragen nach Therapieziel, ja, was ist unser Ziel, ja, wenn Heilung nicht mehr das Ziel ist, dann ist ja meistens Lebensqualitätsverbesserung, Symptomkontrolle und da kommen wir dann wieder zum Schmerz. Schmerz ist ein Symptom, neben natürlich vielen anderen wie Unruhe, Übelkeit, also Schlaflosigkeit. Also da gibt es viele Symptome und dann ist natürlich das Ziel eher die Symptomkontrolle und Linderung, aber eben nicht mehr die Heilung, weil das ja oft auch gar nicht geht. Entweder weil ein genetischer Defekt vorliegt oder aber weil es eben schwere Stoffwechselerkrankungen sind. Ja? Also Stoffwechselerkrankungen, da denken wir vielleicht erstmal an Diabetes. Das ist ja aber nun gut, sehr gut therapierbar, nicht heilbar, aber sehr gut therapierbar. Aber es gibt ja sehr viele andere Stoffwechselerkrankungen, die tatsächlich auch nicht heilbar sind und progredient, also zunehmend verschlechternd verlaufen. Es gibt zum Beispiel auch die Kinderdemenz, ja, ist auch was sehr Seltenes, gibt es aber, dass eben Kinder auch so eine Art demenzartige Erkrankung entwickeln und dann eben mal laufen konnten und dann nicht mehr laufen können und nicht mehr sprechen können und im Bett liegen und vielleicht nicht mehr schlucken können und sich nicht mehr verbal äußern können und sowas. Ja.
Oh Mann. Du sprachst davon, dass es chronisch ist, also es ist ja nicht was Akutes, sondern der Schmerz jetzt, das Schmerzempfinden ist schon längerfristig. Da bereitet einen ja auch keiner darauf vor.
Nee.
Das könnte ja durch einen Unfall auch passieren,
genau. Sprach
von einem Armbruch und danach ist es zwar geheilt, aber ich habe trotzdem weiterhin diese Schmerzempfinden.
Genau.
Wie findet man dich denn oder wie bin ich denn jetzt, angenommen, ich bin jetzt Familienvater mit einer Tochter und stelle dann jemanden den Fuß fest, da ist irgendwas, ich weiß aber gar nicht was, gehe ich erst zum Hausarzt oder?
Ja, der erste Weg ist tatsächlich für Kinder ja der Kinderarzt.
Ja, okay.
Da sollte man sich zuerst vorstellen und mit ihm sprechen, dann braucht es ja meistens wirklich noch Diagnostik, um wirklich auszuschließen, dass jetzt da nicht doch noch ein anderer Bruch ist, der übersehen wurde oder eine Infektion ist, die man behandeln kann.
Okay.
Und wenn aber dann die ärztlichen Kollegen da sagen, nee, hier kommen wir nicht weiter, wir haben nichts, was wir reparieren, wieder heil machen können, dann ist eben auch die Schmerztherapie ein Thema. Es ist tatsächlich so, dass es sehr wenig Kinderärzte bisher gibt, die in diesem Bereich spezielle Schmerztherapie weitergebildet sind und arbeiten. Gerade niedergelassene Praxen gibt es eigentlich kaum. Es gibt ein paar große Zentren, die stationär arbeiten, zum Beispiel die Kinderklinik in Datteln oder auch das Kinderschmerzzentrum in Garmisch-Partenkirchen, die eben stationäre Therapieprogramme über 3 bis 5 Wochen meistens für diese Kinder anbieten. Aber damit ist ja natürlich auch nicht alles getan. Deswegen braucht es eigentlich die ambulante Versorgung dann. Und da sollte einem ein Kinderarzt oder ein Hausarzt darauf aufmerksam machen. Die Erwachsenenmediziner sind ein bisschen firmer, weil das in dem Bereich mehr ein Thema ist und es auch mehr Schmerztherapie im Bereich der Erwachsenenmedizin gibt. Aber ich finde, es ist schon auch ein bisschen vorangegangen, wenn auch langsam in den letzten Jahren und sodass schon die meisten Kinderärzte auch davon gehört haben. Aber es gibt eben sehr wenige. Wir sind die einzige Praxis hier in Norddeutschland tatsächlich.
Ach, echt?
Es gibt ein paar sozusagen Unterspezialisten, also zum Beispiel eine spezielle Kopfschmerzambulanz am Krankenhaus oder eine spezielle Bauchschmerzambulanz, aber die sind dann eben organspezifisch sortiert, aber so als so klassisch eben spezielle Schmerztherapie niedergelassen zu uns.
Die gibt es jetzt von dir, Delphine, nennt sich ja deine Praxis,
genau.
Ist jetzt hier in Hamburg
also
und in Norddeutschland dann die Einzige, sagst du, die dann ganzheitlich...
Ja. Die so arbeitet, ja.
So arbeitet.
Genau, ja.
Ganzheitlich bedeutet ja, beschreibst du ja nicht nur die Anamnese, also den Verlauf bisher zu erfragen und Diagnostik zu betreiben, sondern die Kinder dann auch, und vor allen Dingen auch die Familien dann zu begleiten.
Genau, die Familien zu begleiten, erstmal irgendwie klar die Lage zu sortieren, eben dann auch eine Diagnose zu stellen, die eben vielleicht auch heißt chronische Schmerzstörung.
Mhm.
Ja? Und dann eben zu gucken, okay, was kann ich jetzt medikamentös, nicht medikamentös tun, ja, für den Schmerz, der vielleicht jetzt gerade heute viel schlechter ist oder für den Schmerz, der einfach jeden Tag kommt und da zu gucken. Und da ist es schon auch eben individuell, da das Konzept mit jeder Familie zu stricken, weil natürlich nicht one fits all, ja, und da genauer hinzugucken. Und das meiste ist wirklich eben auch nicht medikamentös. Also viele Leute kommen ja und denken, jetzt kriege ich eine Tablette wie bei einer Angina, jetzt schreibt die mir ein Rezept und dann sagt die, nimm das mal 10 Tage, ja, und dann ist es wieder gut. Und so ist es nicht. Das ist
Also das kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen, weil wir in Deutschland grundsätzlich so eine Art Reparaturmedizin haben, habe ich in dem Podcast schon häufiger diesen Begriff dann geprägt, wo ich ja wirklich zum Arzt hingehe, Ibuprofen zum Beispiel 400 genau. Und dann ist alles wieder in
ja,
Ordnung.
Genau. Ja.
Und das ist ja genau eben mitnichten der Fall, genau. Sondern es ist vielleicht eine kurze Bekämpfung eines Symptoms und dann ist es trotzdem wieder da. Also der Ursache da auf den Grund zu gehen, macht ja dann Sinn. Wobei bei dem Thema Schmerztherapie, wenn du sagst, da gibt es ja keine definierte Ursache, sondern es ist eine Verknüpfung oder eine Verkettung von Umständen,
ja,
da muss man ja mit den Menschen dann auch sprechen.
Genau.
So kann ich mir jetzt deine Arbeit dann auch vorstellen.
Genau, es ist ganz viel miteinander reden und eben auch von diesen Gedanken, die man vielleicht erstmal hat, ja, dann nehme ich eben 2 Wochen jetzt mal gegen meinen Kopfschmerz Ibuprofen jeden Tag und dann wird es schon gelöst sein, davon eben wegzukommen und zu sagen, nee, so funktioniert es hier nicht. Und von dieser Idee müssen wir uns verabschieden, um eben eine Lösung finden zu können.
Das finde ich total interessant. Einmal nochmal die Frage vielleicht, du hast Medizin studiert.
Ja.
Klassisch.
Ja.
Was hat dich denn überhaupt dazu bewogen, zu sagen, ja, ich möchte Schmerztherapeutin werden?
Ja, es gibt ja so Dinge im Leben, die passieren, obwohl man andere Pläne macht.
Ja, okay.
Das ist so was Klassisches, was so passiert ist. Ich bin nicht aus dem Medizinstudium gegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt Kinderschmerztherapie machen. Da wusste ich auch noch gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Ich habe erstmal gesagt, ich möchte richtig Universitätsmedizin machen, High-End, und habe über viele Jahre Kinderonkologie gemacht.
Ach.
Und habe hier auch am UKE, also am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, viele Jahre verbracht auf der Kinderonkologie und bin dann über die Kinderonkologie zur Palliativmedizin gekommen, weil ich so das Gefühl hatte, wir wären dort, da sind damals diesen Kindern da nicht gut gerecht geworden, mit den familiären Situationen, den Belastungen, die so eine Diagnose hergibt. Und ich habe dann hier mit einigen Kollegen zusammen eben dieses Kinderpalliativteam aufgebaut, vor, ja, ich glaube, es sind fast 15 Jahre her.
Okay.
Und bin dann ins Hospiz und bin sozusagen ein bisschen auch raus aus der Klinik und habe mir mehr das ambulante Setting angeguckt, habe dann dort meinen Kollegen Herrn Dr. Putmann kennengelernt, der diese Praxis zu der Zeit schon hatte und aufgebaut hat.
Ja.
So sind wir ins Gespräch gekommen, so bin ich dann an die Schmerztherapie gekommen und bin ja da so reingerutscht, habe mir das dann mehr angeguckt und
Ja, gerade wenn du sagst, es gibt es ja gar nicht so flächendeckend. Dann,
nee.
Das ist ja eine junge Disziplin, wenn man das so sagen darf, Disziplin im Rahmen des Gesundheitswesens. Und dann bist du ja Pionier auf dem Feld.
Ja, das genau. Und auch die Palliativversorgung war damals, man vergisst das, vor 15 Jahren im pädiatrischen Bereich, also im Kinderbereich, noch gar nicht flächendeckend ausgebaut. Das ist jetzt annähernd der Fall, aber damals hatten wir weder genug Hospize noch genug Kinderpalliativteams. Also wir saßen dann und haben was aufgebaut von null, wo es kaum Vorgaben zu gab, wo jedes Bundesland andere Vorgaben hat, wo wir ein komplett neues System hier aufbauen mussten. Das war schon eine Challenge, das war ein Hobby.
Ja, glaube ich. Das gibt aber einem ja auch einen Sinn, ne?
Ja.
Der dahinter steckt. Also muss ja ein hoher Purpose dann sein an der Stelle, wenn du da mit Kindern arbeitest. Aus der Onkologie kommt.
Mhm.
Der Onkologe beschäftigt sich nochmal womit
mit
genau?
Mit Krebserkrankungen.
Genau. Kindern.
Ja. Genau, ich habe auf der Kinderkrebsstation gearbeitet. 10 Jahre lang fast, ja.
Da gibt's ja auch aktuelle Diskussionen, was ist eigentlich, wenn ich mal Krebs hatte und ich bin jetzt nicht verstorben, sondern ich habe den Krebs besiegt, sagt man immer so leicht hin dann und bin dann grundsätzlich austherapiert und wieder gesund. Da geht's ja auch in die Diskussion mittlerweile, dass man sagt, okay, wie so eine zweite Chance, dass man das dann zum Beispiel fällt mir dann schwer, eine Versicherung zu kaufen, wenn ich mal Krebs gehabt habe. Ich bin ja sofort abgestempelt.
Ja.
Und da sind wir ganz eng bei dem Thema, das belastet einen doch. Das macht doch was mit einem, wenn ich da jetzt nicht begleitet werde.
Ja, klar.
Setzt mich dann unter Stress oder vor Herausforderungen, die ich auch selber gar nicht merke, dass ich die bewältigen kann. Du sagst allerdings, dass du ja nicht alleine bist in deiner Praxis, oder?
Mhm.
Sondern du arbeitest mit Menschen zusammen, sehr eng? Oder
wie ist genau, das? Also ich mache die aktuell mit einer Kollegin zusammen, die tatsächlich im Kinderpalliativteam arbeitet. Wir teilen uns die Arbeit. Dann sind wir, wie gesagt, auch mit dem Palliativteam und dem Hospiz vernetzt. So, das sind natürlich alles einzelne Einrichtungen, aber man kennt sich eben. Und ich kenne auch hier die Kinderkliniken und die niedergelassenen Kinderärzte in Hamburg gut. Und die kennen mich. Und das macht es uns hier natürlich einfacher als zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wo eine ganz andere Arztdichte, Logistik und sowas alles vorherrscht. Also ich würde sagen, dass die Kinder hier in Hamburg schon ganz gut versorgt sind und Ansprechpartner haben, aber das ist ja nicht überall so.
Ja, Mecklenburg, Flächenbundesland, eben 1,2 oder 1,6 Millionen Menschen, riesengroß, ja, genau.
Da ist das wirklich schwierig. Und wenn, also wir haben ja tatsächlich auch Patienten aus anderen Bundesländern, aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen, auch aus Mecklenburg-Vorpommern, auch manchmal von weiter her, die übers Internet, über Recherche, über Bekannte oder wie auch immer uns finden und dann kommen. Und wir versuchen natürlich auch die vernünftig zu versorgen. Aber natürlich kann so jemand nicht alle 4 Wochen oder alle 6 Wochen vorbeikommen. Das heißt, wir haben natürlich auch Videosprechstunden und sowas alles etabliert mittlerweile. Okay. Aber das ist natürlich auch nicht dasselbe. Das funktioniert dann für manche Fragestellungen, für andere wieder nicht. Dann muss man versuchen, für diese Familie ein Netzwerk heimatnah aufzubauen. Das ist natürlich eine wahnsinnig komplexe Versorgung und auch sehr zeitaufwendige Versorgung. Und da gibt es dann natürlich aber auch Grenzen des Gesundheitssystems, ja. Weil es können, also wir haben natürlich auch Wartelisten, es können nicht alle, wenn ich heute anrufe, kann ich nicht morgen einen Termin haben. Mal auch von der Vergütung her ist ja auch schwierig, weil ganz vieles wird ja gar nicht vergütet, was wir tun, was aber unbedingt zwingend notwendig ist, wenn ich solche Familien betreue. Also es ist immer ein bisschen ein Drahtseilakt, ja.
Also heißt auch da finanziell gesehen, stößt die gesetzliche Krankenkasse dann ihre Grenzen,
ja,
und das
ja,
muss dann
ja
privat finanziert
nee,
werden?
Nee, wir machen das schon alles, aber ich mache halt auch viel in meiner Freizeit dann.
Ja, ach so.
Also was mir eben nicht, wenn ich einen Kollegen anrufe, oder das sind Sachen, die auch nicht unbedingt vergütet werden, dann brauche ich schon Idealismus. Also Idealismus. Für so eine Arbeit braucht man Idealismus, den habe ich, denke ich, und deswegen funktioniert es auch. Aber es ist kein 9-to-5-Job. Es ist nicht, wo ich immer sagen kann, jetzt schließe ich die Praxis aber um 5 Uhr ab, sondern ich muss ja auch ein bisschen Idealismus haben, dass ich das machen kann und dass mich das auch satisfied. So. Also weil es eben gut auskommt. Und wenn ich eine Familie begleitet habe, wo die dann irgendwie kommen und sagen, Mensch, ja, wir haben das jetzt alles verstanden. Das heißt nicht unbedingt, der Schmerz ist weg. Ja, das ist auch nicht mein, das sage ich auch immer, das Therapieziel ist nicht zwingend Schmerzfreiheit.
Okay, genau. So. Das ist nochmal wichtig zu wissen. Also es geht nicht um die jetzt Heilung, wie im klassischen Sinne, nee. Wunde und nach 3
genau.
Wochen vielleicht eine Narbe und
genau. Darum geht es
ein Tonikum
nicht.
Drauf nee. Und weg, sondern eine lebenslimitierende.
Also bei einer lebenslimitierenden Erkrankung eben klar die Symptomkontrolle oder eben beim chronischen Schmerz, wo ja eben häufig andere Sachen noch mit einer Rolle spielen, auch ein Verständnis für mein Thema. Also dass ich eben sage, ja, ich habe jetzt eine Migräne, die kann niemand mir wegmachen. Ja, das wird ja auch manchmal heute so auf in Social Media so, dann kommen die Eltern und sagen, ja, aber der hat das gesagt und der Influencer hat das gesagt und es klappt aber bei uns nicht, ja, weil es eben nicht klappt, sondern dass wir eben dann gucken, was kann ich akut machen, wenn ich die Migräne habe. Und wenn dann jemand früher 2 Tage flach gelegen hat mit seiner Migräne und jetzt vielleicht nur 2 Stunden, dann ist es ja auch ein guter Therapieerfolg. Und wenn er vielleicht nicht mehr 2-mal die Woche eine Migräne hat, sondern nur 2-mal im Monat, ist es ja auch ein Therapieerfolg. Also da zu sagen, was ist überhaupt das Therapieziel? Was können wir leisten? Wo wollen wir eigentlich hin? Und auch ein bisschen akzeptieren, dass wir nicht alles wegmachen können und dass Therapie ja auch nicht heißt wegmachen, sondern Therapie heißt ja begleiten.
Begleiten, eben, das meint sich das mit dem lebenslimitierend, also unser aller Leben ist ja limitiert.
Ja, natürlich, so. Unser aller Leben ist limitiert.
Es ist endlich und da aber begleitet zu werden, dass ich, für mich verstehe ich das jetzt so einfach anders damit umgehen lerne, ein Verhalten gegebenenfalls auch verändern und wenn es ein Familiensystem ja auch ist, auch systemische Beratung, eher auch das Verhältnis dann, also eine Art Verhältnisprävention auch dann betreiben.
Und eben auch zu sehen, dass da eben auch viel Interaktion ist. Und genau, Familie ist ein System, das heißt, manchmal gibt es glückliche Kommunikation, manchmal schwierige, manchmal ist es aufreibend, das spielt alles eine Rolle und es ist nicht gut oder schlecht. Aber wenn ich es verstehe, dann bin ich dem nicht mehr so ausgeliefert. Und dann ist es auch was, was hilfreich ist. Ja?
Oder wenn mir geholfen wird, das zu verstehen. Ja, dafür bist du ja dann da und stehst dann mit Delphin. Sag mir nochmal ganz kurz, Delphin, wofür standen nochmal diese Buchstaben?
Die eigene Lösung finden.
Die eigene Lösung finden. Das ist ja auch so aus der systemischen Beratung heraus, dass die Lösung in jedem selbst ist.
Genau.
Und ich dann lerne, meine Haltung zum System auch zu
verändern. Genau, wir arbeiten sehr systemorientiert. Oh, okay. Ja. Das ist so, ne, also immer sozusagen zu gucken, was ist das Ziel, wo will ich hin, was wäre dann anders, was kann ich tun? Weil wenn ich jetzt Ideen habe für einen Patienten, das bringt ihn ja nicht zwingend weiter. Das kennen wir alle, wenn da einer sitzt und sagt, mach mal so, so, so. Sondern ich muss ja erstmal wissen, wo will ich überhaupt hin und was brauche ich dafür? Und genau, da sind die Übergänge zur Systemtherapie sicherlich fließend. Ich habe auch eine systemtherapeutische Ausbildung gemacht, sonst könnte ich den Job nicht machen. Dann ist es eben auch damit verständlich, dass das eine längerfristige Geschichte ist. Also natürlich gibt es auch die Patienten, die einmal kommen, wir beraten die und die gehen raus und sagen, ja, ist okay, reicht mir so. Okay. Aber es ist mehr so, dass sie wirklich über eine längere Zeit kommen. Wir haben das mal ausgewertet vor ein paar Jahren. Da haben wir gesagt, es braucht so ungefähr 6 Termine pro Familie. Es gibt aber auch welche, die sind über Jahre bei uns in Betreuung. Und dann muss man eben immer gucken, wie gut ist die Zufriedenheit, ja? Und wann kann man sich trennen oder was braucht es noch?
Oder was brauchst du dann vielleicht noch mal irgendwann wieder?
Genau, ja.
Wo kann man dich denn finden? Im Internet hast
du eine Homepage? Genau, wir haben eine Homepage, genau. www.delphin-kids.de ist unsere Homepage, unsere Internetadresse. Und man kann uns eine Mail schreiben, man kann uns anrufen, sein Anliegen schildern. Und ich habe sehr nette Assistentinnen, die auch sehr versiert sind und das gut einschätzen können und schon ganz gut beraten können. Und dann gucken wir uns das an.
Also www.delphin-kids mit S.
Kids, genau.
Ja. .de. Ja. Werde ich auch nochmal verlinken für den einen oder anderen Hörer. Wenn es ihm eh nicht gut gefällt, dir zuzuhören, das finde ich nämlich sehr angenehm. Das darf ich an dieser Stelle auch mal sagen. Und hat dann die Möglichkeit, sich einfach weiter zu informieren, das auch vielleicht mal weiter zu tragen, damit dieses, hier in Norddeutschland, ist ja dann ein Zentrum, einfach bekannter wird, ne, für den einen oder anderen, der eben Hilfe benötigt. Du sprachst gerade noch davon, ja, sonst könnte ich den Job nicht machen. Also hast du diese systemische Ausbildung nochmal gemacht, um eine andere Haltung vielleicht aufzubauen?
Ja, genau.
Weil ich stelle mir das jetzt auch nochmal so vor, dass es ja auch die Begleitung auch sehr stressbezogen sein kann für dich. Es ist ein sehr emotionales Thema.
Ja, ist es.
Wie gehst du denn damit um? Da gibt es wahrscheinlich auch kein Geheimrezept.
Nee, da gibt es kein Geheimrezept, aber es ist genau so, wie du sagst, so die innere Haltung finden. Also natürlich tritt man als Arzt ja erstmal an, um Menschen zu heilen, gesund zu machen, das wegzumachen. Ja? Und das ist natürlich ja auch für mich ein Weg gewesen, zu sagen, naja, vielleicht ist das eben nicht immer das Therapieziel, aber vielleicht kann ich eben doch auch viel machen in der Begleitung, in der Symptomkontrolle, in der Education, so und das ist es, glaube ich. Und dann kann man auch im Bereich der Palliativmedizin sehr erfolgreich arbeiten, weil ich kann diese Erkrankung nicht heilen, aber wenn ich eben das Symptom lindern kann, wenn die Eltern, die Familie einen Ansprechpartner haben kann, der da ist, der das mitträgt, dann sind die auch sehr entlastet, weil es ist ja auch oft dieses, ich stehe alleine da und ich bin hilflos und was mache ich denn? Und ich brauche einen Gesprächspartner, ich brauche jemanden, der mir zuhört, ich brauche jemanden, der an meiner Seite ist, ich brauche jemanden, der es mit mir aushält. So.
Ja, das ist ja eine der größten Herausforderungen überhaupt des Menschen, sich erstmal mit sich selber es auszuhalten. Dann Hilfe zu bekommen, ist aller Ehren wert. Und natürlich dann auch zu schauen, dass dieser Wunsch, es soll weg sein, eben nicht gegeben ist, sondern ich lerne einfach anders damit umzugehen. Genau. Du arbeitest also an der Lebensqualität.
Ja, ich arbeite an der Lebensqualität. Das ist sozusagen das Ziel.
Toll. Also Lebensqualitätsveränderin wenn man das so zusammenfasst. Maite, wie war das jetzt für dich, über deine Profession mal zu sprechen? Hast du den Eindruck, dass wir haben nicht alles besprochen wahrscheinlich?
Nein, das geht ja auch nicht. Da
total vielfältig, gehe ich von aus. Ich habe auch noch zigtausend Fragen im Kopf und weiß gar nicht ganz genau, wo ich die jetzt ansetzen sollte. Aber wie war das jetzt für dich?
Ach, das war ein sehr schönes Gespräch. Meistens sprechen ja Ärzte mit Ärzten. Also ich bin es gewohnt, irgendwie Seminare zu halten vor Kollegen, aber ich finde es einfach so wichtig, auch das, also ich hoffe, es ist mir gelungen, es ein bisschen verständlich rüberzubringen, weil es ja wichtig ist, dass es an die Menschen getragen wird, an die Betroffenen getragen wird, dass die eben wissen, wohin können die sich wenden. Und das fand ich jetzt sehr angenehm. Ich hoffe, dass ein paar Leute zuhören. Ich hoffe, dass ein paar Leute vielleicht auch ein paar Aha-Momente haben erstmal, weil es eben ja noch ein eher kleineres Thema ist. Also ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch mit dir heute.
Allerdings auch ein sehr wichtiges Thema. Ja. Es ist ein sehr wichtiges Thema, vor allen Dingen für dann die Betroffenen.
Und, Auf jeden Fall.
Meistenteils, also wir sind ja ein sehr, ich sag mal, gesundheitsbewusstes Land, weil wir diese gesetzlichen Krankenkassen haben, das Gesundheitswesen haben, die privaten Versicherer ja auch haben. Und nichtsdestotrotz gab es mal eine Studie, ich meine so vor 2 Jahren aus München, die gesagt hat, dass die Deutschen eben einen Mangel an Gesundheitswissen haben, dass bestimmte Themen überhaupt nicht bekannt sind. Mhm. Das war jetzt auch nochmal das Ansinnen von diesem Podcast Hauptsache gesund, um einfach über bestimmte Themen auch nochmal zu sprechen.
Mhm. Finde ich sehr wertvoll.
Ich finde es auch wertvoll. Ich habe auch ein sehr angenehmes Gespräch empfunden. Hast du denn noch etwas, was du uns oder den Hörern jetzt nochmal mitgeben möchtest?
Es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen. Wenn ich in einer Situation bin, gerade gesundheitlich, wo ich denke, das ist so nicht gut, ich brauche Hilfe, dann ist das auch in unserem Gesundheitssystem, was sicherlich viel besser ist als viele andere, auch wenn das nicht oft so gesehen wird, manchmal schwierig, den richtigen Ansprechpartner zu finden, sich da durchzubeißen, weil man wird manchmal abgebügelt, man kriegt keine Termine, man ist manchmal frustriert, weil vielleicht nicht gleich der Erste nett ist. Aber wenn ich sage, nee, mir geht es nicht gut, dann haben wir hier Möglichkeiten und Wege und dann lohnt es sich, sich auf den Weg zu machen, weil es kann dann nur besser werden. Ja, also ich stelle immer gerne diese Frage auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bist du, sind sie mit der Situation? Und wenn ich jetzt sage, ich bin 7 von 10 zufrieden mit meiner Migräne, wunderbar. Aber wenn ich sage, ich bin 2 oder 3 von 10 zufrieden, ja, dann auf den Weg machen, dann jemanden suchen und auch ein bisschen hartnäckig sein. Und dann findet man auch die Menschen, die einen begleiten.
Ja, und vielleicht, weil wir ja auch über Kinder gesprochen haben, Kinder haben ja so eine kindliche Neugier grundsätzlich. Die erfahren ja die Welt auf eine ganz andere Weise, was wir im Erwachsenenalter vielleicht verlernt haben. Du hast es gerade nochmal das Thema oder das Wort Fragen gesagt und damit beginnt es ja im Prinzip. Mhm. Also, dass wir wieder anfangen zu fragen, wer kann mir helfen, wer kennt sich damit aus, was kann ich machen, vielleicht was zu hören. Der eine oder andere Hörer kann es ja auch in die Kommentarspalten reinschreiben, wenn ihn da noch was interessiert. Und man kann ja dann auch auf dich zukommen und dann auch Fragen stellen. Du bist auf Symposien, hast du gerade gesagt. Man kann dich auch sehen, oder?
Genau, man kann. Ja, ich habe auch immer wieder Seminare oder eben Vorträge.
Genau. Okay, dann darf ich mich erstmal herzlich bedanken für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, sehr gerne. Morgen. Gut, das passt ja dann. Also morgen ist der 16. August, meine ich. Ne? Da sind ja in Hamburg die Cycle Classics. Ja. Da geht es ums Radfahren.
Ja.
Da bin ich jetzt dann hier und habe jetzt im Vorfeld ja mit dir gesprochen, habe dann Zeit ausgemacht. Ich habe es sehr genossen. Dankeschön.
Gerne.
Dann verabschiede ich mich von dir und sage einfach mal Tschüss.
Tschüss.